Diese Folge wird dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da. Die Menschen leben ja an den seltsamsten Orten und auch an den unwirtlichsten Orten, wo jetzt so jemand wie du oder ich sagen würde, nee, hier ist es mir zu kalt und zu windig.
Ja, eben. Es gibt auch Leute, die in München wohnen und das kann ich auch nicht nachvollziehen.
Okay, es gibt auch Menschen, die in Berlin wohnen. So. Herzlich willkommen zu Die Quadrataugen, dem Podcast über Filme und Serien powered by Vodafone. Diesmal mit
Laura Samida
und mit Fabian Douglas. Ja, das hat ja wunderbar funktioniert. Gleich beim ersten Mal, großartig. Super, ich bin stolz auf uns.
Als hätten wir es geprobt, haben wir aber gar nicht.
Haben wir gar nicht, nee. Ich meine, ich frage mich, warum andere Podcasts damit so ein großes Problem haben. Es ist eigentlich super easy. Wir reden hier nicht nur über unsere tollen Namen und über unsere Einsätze. Nein, wir reden hier auch über die Folge 6 und 7 von Die Ringe der Macht. Dabei nehmen wir keine Rücksicht auf Spoiler. Ihr seid also gewarnt. Ja, wir sind jetzt bei Folge 7 angelangt, also tatsächlich der vorletzten Folge. Und mich hat das tatsächlich ein bisschen so überrascht, weil es sich noch nicht so wirklich anfühlt, als sei bereits viel passiert. Laura, wir haben ja jetzt schon länger nicht mehr mit dir über die Ringe der Macht gesprochen, weil du in deinem wohlverdienten Urlaub warst. Aber wie hat sich das denn, die Reise bisher für dich so angefühlt? Oder weiß nicht, sagst du auch, es ist super geil und du bist voll hyped auf Folge 8? Ich weiß es nicht.
Ich habe mit Lisa schon privat darüber gesprochen und hatte sie immer abgedatet, weil Ringe der Macht wirklich das Einzige war, was ich in Kambodscha schauen konnte, weil nämlich, wow, hat mir House of the Dragon da hinten im Osten nicht drüber geliefert, weil ich wahrscheinlich den falschen Ländercode hatte und auch dann irgendwie nicht irgendwie zu faul war, dann irgendwie mir noch ein VPN-Client und hast du nicht gesehen. Also das heißt, Ringe der Macht habe ich durchgängig geguckt und habe Lisa immer abgedatet, wie geil ich es finde. Ich bin richtig angekommen in der Serie und zwar, glaube ich, schon. Also das hatte ich im letzten Podcast, in dem ich dabei war, das war so ab der Mitte von der zweiten Folge, war ich so, aha, okay, jetzt wird's interessant. Und dann war ich dabei die ganze Zeit und fand es toll.
Das freut mich sehr für dich und vor allem freut es mich auch für diesen Podcast, dann haben wir nämlich eine schöne Dynamik, denn ich hasse es. Nein, Entschuldigung, ich bin immer noch nicht so ganz in Mittelerde angekommen, leider. Aber vielleicht kannst du mir ja da die Augen öffnen oder vielleicht gibt es ja irgendwas, was ich übersehen habe. Aber bevor wir darüber reden, erstmal ein wenig Werbung. Erinnert ihr euch noch, wann bei euch daheim das letzte Mal das Internet ausgefallen ist? Bei mir war das nämlich erst neulich der Fall und nun, ich arbeite im Homeoffice. Dementsprechend ist das nicht gut, wenn das Internet nicht da ist. Und ich konnte mich ja noch nicht mal irgendwie mit YouTube ablenken, bis der Fehler behoben wurde. Das Ding ist aber, oft liegen die Probleme gar nicht am Internetanschluss, sondern am WLAN. Und wie schön wäre es da, wenn es eine intelligente WLAN-Optimierung auf Knopfdruck geben würde. Nun, Vodafone hat genau das im Angebot. Nach einem Software-Update kann das WLAN durch Performance-Analysen optimiert werden und im Problemfall kann der Kundenservice noch besser helfen. Die Vodafone Super WLAN-Option ist für alle Bestands- und NeukundInnen kostenlos buchbar. Mehr Infos dazu in den Shownotes. Das war's mit der Werbung und dann zurück zu Die Ringe der Macht. Und in der Folge 6, das war die Folge davor, ist mir ein kleines Detail aufgefallen. Wollte ich mal fragen, ob dir das auch aufgefallen ist. Und zwar, als die Orks da diesen Turm, diese Befestigungsanlage da durchsuchen. Ist dir da ein Wort aufgefallen, was einer der Orks sagt?
Nein.
Okay, einer der Orks sagt Gimbatul. Und das ist mir sofort aufgefallen. Weißt du, warum?
Nein.
Das ist Teil des Ringgedichts. Also die Orks sprechen ja dann, wenn es gerade nicht so wichtig ist, ihre eigene Sprache. Und dann, wenn es für den Plot wichtig ist, sprechen sie netterweise Englisch. Oder Deutsch, je nachdem, wie es hört. Und das ist aber ein Wort aus der schwarzen Sprache von Mordor gewesen. Und der Witz ist, Tolkien ist ja Philologe und hat die ganzen Sprachen entwickelt, unter anderem eben auch die schwarze Sprache von Mordor. Er hat sie aber absichtlich hässlich erfunden. Also er wollte ganz absichtlich eine Sprache erfinden, die unangenehm zu sprechen ist. Und dabei war er so erfolgreich, dass es ihm deswegen auch keinen Spaß gemacht hat, irgendwie groß Gedichte in der schwarzen Sprache zu schreiben. Deswegen gibt es nicht so viel von der schwarzen Sprache. Es gibt tatsächlich also wenig mehr als die zwei Verse aus dem Ringgedicht. Die kennst du ja bestimmt. Also das Ringgedicht kennt ihr ja alle. Und von dem Ringgedicht gibt es zwei Zeilen in der schwarzen Sprache von Mordor. Das sind auch dieses, was dann im Ring eingraviert wurde. Und ich versuch's jetzt mal. Ash Nask Durbatuluk, Ash Nask Gimbatul. Und Gimbatul hier, ein Ring sie zu knechten, sie alle zu finden. Also der Ork sagt im Prinzip, findet sie oder so. Das fand ich cool. Wollte ich nur mit dir teilen, dass ich da so ein Aha-Moment hatte in der sechsten Folge.
Mhm.
Ja.
Mhm. Interessant.
Das zeigt eben, dass sie sich halt hier auch tatsächlich, also auf der einen Seite Gedanken machen, aber auf der anderen Seite auch wirklich so alles Mögliche, was sie nur irgendwie finden können, greifen und versuchen, in diese Serie zu packen. Ganz witzig. Ja, in der sechsten Folge ist es jetzt das, was die fünfte Folge hat ja drauf aufgebaut, dieser Clash, der große Kampf gegen die Orks, die erste Schlacht, sage ich mal, gegen die Orks findet endlich statt. Und anders als wir gedacht haben, ziehen sich die Menschen aus der Befestigungsanlage zurück, fand ich erstmal so taktisch gesehen einen etwas seltsamen Move, aber sie sind dann ja im Dorf und also wir wissen dann ja, warum sie es gemacht haben. Sie haben ihnen da eine Falle gestellt. Arondir bringt da den Turm zum Einsturz und die Hälfte der Orks geht dabei drauf und dann gibt's eben den großen Kampf im Dorf und Numenor to the rescue. Ich wollte mal fragen, wie hat dir denn die Schlacht um das Dorf, kann ich es eine Schlacht nennen oder der Kampf um das Dorf, wie hat denn dir dieses Setpiece gefallen?
Eine Minischlacht.
Ja.
Die Minischlacht. Also mir hat die Folge grundsätzlich sehr, sehr gut gefallen. Und natürlich weiß man irgendwo schon, also man hofft es und man ahnt es, dass die Númenorer genau da zur richtigen Zeit dann eben auftauchen und zur richtigen Zeit dann die richtige Person umbringen. Dementsprechend, also das hat bei mir erstmal nicht so viel weggenommen, dass ich zwar wusste, dass sie kommen, weil das auch für mich eigentlich am Ende des Tages so eine klassische Herr-der-Ringe-Sache ist. Im Zweifelsfall, wenn gar nichts mehr geht, musst du halt nach Osten schauen und dann wird Hilfe auftauchen. Und in dem Fall von den Númenorern. Ich fand jetzt das Setpiece an und für sich. Ich meine, darüber haben wir ja auch schon ein paar Mal gesprochen. Am Ende für mich ist die Narrative immer wichtiger als jetzt irgendwie Stunt-Elemente oder wie auch immer. Dementsprechend hatte ich da nichts dran auszusetzen. Aber wenn du mir die Frage stellst, dann frage ich dich zurück.
Ja.
Was genau hat dich denn gestört?
Also mein Problem mit der Schlacht um das Dorf ist ja, dass ich diese Gemeinschaft, diese Dorfgemeinschaft nicht fühle. Und das ist ja die Grundlage, auf dem dann auch die Spannung aufbaut. Denn im Prinzip kenne ich nur den Waldreck, den Theo, die Bronwyn und ja, Arondir ist jetzt kein Teil des Dorfes, aber das war's. Und was mir nochmal aufgefallen ist, wenn ich das richtig im Kopf habe, ich habe die Folge nur einmal geguckt, aber ich glaube, niemand hat eine Dialogzeile. Keiner, es sei denn, es ist Theo oder Bronwyn, kein anderer sagt etwas. Und dementsprechend sind diese Dorfbewohner auch für mich keine echten Menschen, sondern es sind halt Statisten, die irgendwie im Hintergrund rumstehen und dann, wenn es das Skript verlangt, von einem Pfeil getroffen werden oder von einer Orklinge aufgeschlitzt werden. Das ist mir auch deswegen so aufgefallen, weil ich hatte unglücklicherweise direkt davor ein YouTube-Video angeguckt, und zwar von dem großartigen amerikanischen Essayisten Patrick H. Willems. Und zwar hat der ein Video rausgebracht, die Geheimzutat, die Sam Raimis Spider-Man-Filme so großartig macht. Und diese Geheimzutat sind die einfachen, in Anführungszeichen einfachen, die normalen Bewohner von New York. Die sind nämlich in den Sam Raimi Spider-Man-Filmen ein genauso wichtiger Teil wie die Hauptfiguren, wie Peter Parker und so. Und die die machen, also die sorgen halt dafür, dadurch, dass sie wirklich auch zu Wort kommen und wir ihre Meinung und ihre Gefühle kennen oder kennenlernen, die sorgen eben dafür, dass New York wie ein lebendiger Ort wirkt und wir deswegen auch mehr verstehen, warum Peter Parker so gerne dort lebt oder warum er New York eben rettet. Und das hat mir hier gefehlt. Granted, es ist nur in Anführungszeichen eine Serie, es sind jetzt nicht mehrere Kinofilme, aber es hat mich schon rausgerissen, dass mir das komplett egal war, wie viele von den Dorfbewohnern da jetzt abgemetzelt werden von den Orks. Fabian Rand Ende.
Die Frage ist, warum dir das wichtig ist.
Es ist mir deswegen wichtig, weil die Serie will, dass es mir wichtig ist.
Will sie?
Ja, schon, weil ich meine, es wird aufgebaut, es wird spannungsgeladen aufgebaut. Also wir sehen, wie die Dorfbewohner die Falle, also ihre Stellungen aufbauen. Wir sehen, wie die Falle zurechtgemacht wird. Wir sehen, wie wir alle erwartungsvoll gen Horizont sehen, blicken und dann sehen, wie die Orks kommen. Das ist ja alles ein typischer Spannungsaufbau. Und dann später, erinnerst du dich in der Szene in der Taverne, wo dann Ada eben auch befiehlt, so jetzt gebt mir endlich dieses Teil von dem Schwert und sonst bringe ich hier alle um. Das ist ja auch dazu geeignet, dass man sagt, oh nein, oh, welch großes moralisches Dilemma hier so. Und mir war das vollkommen egal. Die offensichtlich also nicht.
Ich finde es interessant, weil mir ist es so nicht aufgefallen, weil ich glaube, die Serie erzählt tendenziell wirklich eher, also sie konzentrieren sich sehr auf ihre Protagonisten. Und in dem Moment ist es dann halt einfach wirklich wichtig, ob Bronwyn, Arundir und Theo überleben und wie sie aus dieser Situation rauskommen und weniger die Statisten um sie herum, also den Rest vom Dorf. Es ist, finde ich, wenn man es jetzt mal wieder mit Peter Jackson vergleicht, ist es insofern interessant, weil bei Peter Jackson zum Beispiel gibt es ja super viele Einstellungen auf Gesichter. Also wenn du Helm's Deep hast, dann gibt es diese Cutaways, die Zwischenschnitte zu den Kindern und zu den Frauen, die unten in der Festung sitzen. Meistens sind es dann Peter Jacksons Kinder, die da irgendwo sitzen. Das gibt dem Ganzen natürlich nochmal eine andere Ebene. Also insofern würde ich dir da zustimmen, dass das auf eine gewisse Art und Weise fehlt. Auf der anderen Seite sind mir schon ein paar Leute aufgefallen und ich finde, also zum Beispiel eben irgendwie die Frau mit dem Kind ist mir aufgefallen und das hat für mich dann schon funktioniert, dass ich eine Sympathie oder dass ich halt einfach verstanden habe, um was es da gerade in dem Moment geht. Weil ich würde nämlich behaupten, dass Spider-Man natürlich das anders braucht. Ja, weil bei Spider-Man ist eben genau das, was du gemeint hast. Es ist mega wichtig, dass du verstehst, warum Peter Parker für diese Menschen kämpft. Und er ist ja auch die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft. Das heißt, die Nachbarschaft ist ein Protagonist. Die Nachbarschaft ist wichtig. Ich würde behaupten, bei Rings of Power ist die Nachbarschaft kein Protagonist und nicht so wichtig.
Ja, stimme ich dir zu. Ich finde es nur seltsam, dass da gar kein Wert drauf gelegt wird, weil wie schwierig wäre es, eine einzige Szene aufzubauen oder einem von der Figuren mal was sagen zu lassen? Das würde ja jetzt nicht so viel Zeit wegnehmen und das würde ja auch jetzt den Fokus von den Hauptfiguren nicht so sehr wegnehmen. Ich will ja jetzt gar nicht sagen, dass wir hier eine ganze Folge brauchen, wo wir nur in dem Dorf sind und wo wir jetzt nur die gesellschaftlichen und sozialen Dynamiken des Dorfes verstehen. Aber ich will halt so ein bisschen das fühlen und ich fühle es nicht. Und deswegen macht halt auch dieses, wir müssen unser Dorf zurücklassen, so macht halt so gar nichts mit mir, weißt du?
Ja, ich weiß nicht, ob das wirklich das ist, was dir eventuell da geholfen hätte. Also ich glaube, ich stelle das so ein bisschen in Frage, weil nur weil du Menschen reden hörst, heißt es nicht, dass du dich ihnen verbunden fühlst. Ne? Nur weil du irgendwie auf einmal jetzt irgendwie eben die Mutter mit dem Kind, irgendwie mit dem Säugling dann irgendwie sagen hörst, irgendwie so, oh nein, die Orks kommen. Heißt es nicht, dass du dann auf einmal denkst, oh, sie ist ja wirklich ein Mensch.
Und ich kann sprechen, ja.
Und ich fühle mich jetzt ihr viel mehr verbunden. es ist ja auch eine Frage nochmal noch dazu, ne? Also wie viele Charaktere hast du eigentlich grundsätzlich schon bei Rings of Power? Und wie viele Charaktere willst du halt wirklich auch noch stärker beleuchten? Und dann gleichzeitig, wie viele Nebencharaktere möchtest du jetzt wirklich auch noch etablieren und sie auch noch dazu wichtig machen für den Zuschauer? Ich kann's nachvollziehen, woher du kommst. Ich teile es nicht, weil für mich hat das funktioniert. Für mich war das wirklich so, dass ich wollte wissen irgendwie, was passiert. Ich habe mit ihnen mitgefiebert, aber ich habe mit ihnen natürlich auch nochmal aus einem anderen Grund mitgefiebert, weil ich halt gerade jetzt in der ersten Staffel von Rings of Power verstehe ich halt diese großen machtpolitischen Zusammenhänge und die interessieren mich halt. Also schon so vorher dieses Ganze irgendwie, dass natürlich jeder Dummy von Anfang an schon gecheckt hat, dass die Southlands Mordor werden. Ja, also das ist da irgendwie, spätestens wenn du die Tunnel siehst, spätestens wenn du das Nachbardorf siehst, wie es irgendwie zerrüttet worden ist, wird dir ja irgendwie klar sein, okay, da geht's gerade bei den Orks und Ada geht's da ja gerade um mehr. Ja, also wir wollen diesen Landstrich besetzen. Und dementsprechend diese machtpolitischen Momente, die finde ich interessant. Ich finde interessant, dass ich auch schon verstehe, dass die Harfoots in die Richtung laufen. Ja, also wenn du richtig zuhörst und irgendwie verstehst, wenn du die Orte kennst, irgendwie auf der Karte von Mittelerde, wenn man die halt irgendwie sich schon mal genauer angeschaut hat, auch die eben aus dem zweiten Zeitalter, dann versteht man ja schon so langsam irgendwie, hey, das sind die Zusammenhänge und so kommt das Ganze irgendwie am Ende alles zusammen und das sind die Auswirkungen, die es da geben könnte. Und das ist das, was ich im Moment gerade viel, viel interessanter finde und viel mehr versuchen will zu verstehen, okay, wie rutschen denn jetzt diese verschiedenen Mächte da irgendwie zusammen? Wie kommt jetzt Numenor ins Spiel? Was genau führt jetzt irgendwie dazu, dass Numenor sich da irgendwie einmischt? Wo landen die eigentlich? Wo in diesem ganzen Kosmos ist jetzt irgendwie wo ist Galadriel, ja? Also wo kommt die jetzt irgendwie an? Wo kommen die anderen an? Das war was mich schon bei Herr der Ringe immer total fasziniert hat. Ich glaube, ich mag einfach auch Karten. Ich finde immer Karten toll. Und ich finde es einfach toll, darüber nachzudenken, wo ist das jetzt? Oder auch sowas zum Beispiel wie, also dieser neue Ort, den sie jetzt da geschaffen haben, Os Tiris. Also diese Burg, also diese Festung, ne, also wo die Elben dann eben irgendwie über die Southlands irgendwie wachen. Das ist ja, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, der Turm, in dem Frodo und Sam dann später auch mal auftauchen.
Ich bin mir nicht sicher. Ich habe gegoogelt und meine Recherche hat ergeben, dass sich die Serie diesen Ort ausgedacht hat.
Ja, ja, natürlich, die hat sie sich ausgedacht, aber auf der anderen Seite ist es aber jetzt auch nicht. Hast du auch mal geschaut, wie der Ort bei Herr der Ringe heißen soll?
Nee, das habe ich nicht.
Weil es gibt Minas Morgul, das ist auf der anderen Seite von den Bergen. Dann hast du Kiris Ungul, das ist da, wo, das ist dieser Durchgang. Und das ist eigentlich, ich glaube, Boah, das müssen wir jetzt schnell gucken, damit wir hier keinen Quatsch erzählen. Aber ich glaube, dass nämlich der Turm immer nur die ganze Zeit Kiris Ungul, also dass es nach der Wachturm von Kiris Ungul quasi ist. Kann das sein? Dass er gar nicht richtig benannt ist? Und ich würde behaupten, dass das der Turm ist, in dem Sam Frodo wiederfindet.
Das also ist eine ausschließen steile These. Kann ich jetzt nicht. Da müsste man halt wissen, wie weit ist das Ganze jetzt. Das ist ja alles noch nicht gebaut. Minas Morgul bzw. Minas Tirith und so gibt es ja alles noch gar nicht. Insofern schwer zu sagen. Es ist nicht, also ich würde sagen, es ist nicht auszuschließen, aber vielleicht übersehen wir ja irgendwas in der Tolkien-Lore. Insofern, wenn ihr das wisst, dann schreibt uns doch gerne einen Kommentar und lasst uns an eurer Weisheit teilhaben, denn es wird euch überraschen, aber alles wissen wir auch nicht. Insofern kann es gut sein, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es halt ich meine, jetzt wo ich es gerade sage, nun der Turm fällt ja zusammen. Insofern kann es nicht der Turm sein, ne? Aber du meinst, die Orks haben auf den Ruinen von dieser Befestigungsanlage dann den neuen Turm. Okay, verstehe.
Genau. Ich glaube, es ist der gleiche Ort. Ich glaube nicht, dass es genau der gleiche Turm ist. Mhm. Aber ich glaube, es ist der gleiche Ort, weil wenn du dich erinnerst, so wie Peter Jackson das halt gezeigt hat, ist es ja auch ein Turm, der eigentlich schon so ein bisschen zerfallen ist und wieder so geflickt aussieht.
Das ist, ich kann dir nicht sagen, woher, aber es wird bestimmt eine Befestigungsanlage der Menschen gewesen sein. Ich glaube, die Menschen haben ja nach der Niederlage von Sauron an den Füßen des Schicksalsberges, haben sie ja auch nochmal Befestigungsanlagen gebaut, eben um zu gucken, was treibt sich so in Mordor herum, unter anderem ja Minas Morgul, das da ja noch gar nicht Minas Morgul hieß. Und ich glaube, es ist vermutlich eher eine Befestigungsanlage aus der Zeit und nicht eine, die von Elben gebaut wurde.
Aber glaubst du nicht, dass auch das wiederum auf diesem Turmgelände schon gebaut worden ist?
Oh, who knows? Müssten wir Tolkien fragen. Insofern, wenn du die Handynummer von Nina hast, dann
okay.
Können wir ja mal anrufen. Was du vorhin gesagt hast, was du so spannend fandest, dass ja die Haarfüße auch in die Richtung laufen. Also ich muss gestehen, mir war das gar nicht so klar. Aber jetzt in der Folge 7 wissen wir es ja, weil der Hain, auf den sie ja die ganze Zeit zugelaufen sind, der ist von so Pyroklasten, nennt man das, also von diesen Vulkangesteinsbrocken verwüstet. Und offensichtlich so weit können sie noch nicht sein. Fand ich auch ganz interessant. Der Rodrin spricht eben am Ende der Folge 6 aus. Wir haben uns ja auch immer gefragt, was ist denn das für ein komisches Schwert? Was macht das? Jetzt wissen wir es. Also die Esther war ja bei uns zu Gast und sie hat ja die Theorie, also von Esther von Moviepiloten, sie hat ja die Theorie eben präsentiert, dass dieses Schwert so ein Schlüssel sein könnte, der den Rodrin, den dann späteren Schicksalsberg zum Ausbrechen bringt. Und ja, also herzlichen Glückwunsch. Die Theorie war richtig. Jetzt muss ich nur mal kurz gucken.
Wurde das nicht auch schon in einer früheren Folge angedeutet?
Inwiefern?
Dass wir schon gesehen haben, dass es da eben diesen Schlitz in der Wand gibt und dass wir das schon verstanden worden ist, ich glaube von Theo auch schon verstanden worden ist, dass das Schwert da der Schlüssel sein könnte.
Ah ja, aber wir wussten noch nicht genau, was macht es. Also
öffnet
es jetzt eine Tür in ein geheimes Königreich und da lassen sich jetzt die Orks nieder oder so. Insofern, das wäre genau
super
wussten
gewesen.
Wir noch nicht.
Hätte man die Tür danach zumachen können.
Ja, und alle hätten friedlich ihr Leben leben können. Aber nein, es hat jetzt leider die Südlande verwüstet. Fand ich eigentlich ganz cool, weil also der Vulkanausbruch, der verbindet ja Motive, die auch Tolkien wichtig waren. Wie zum Beispiel die Zerstörung der Natur durch Industrialisierung oder generell durch das Böse mit ganz praktischen Überlegungen. Nämlich, also Arda will ja, dass seine Orks, seine lichtempfindlichen Orks, einen sicheren Hafen haben. Und das wird jetzt hier durch diesen Vulkanausbruch miteinander verbunden. Fand ich eigentlich ganz cool.
Mhm.
Ja.
Ich finde das, ich habe gerade gestern Abend auf Netflix die Dokumentation gesehen über das Erdbeben in Nepal 2015. Und da ist, also eine der schlimmsten Sachen, die ja passiert sind, sind ja wahnsinnig viele Menschen in diesem Erdbeben gestorben, war, dass es da einen Erdrutsch gab im Langtang-Tal und da ein komplettes Dorf verschüttet gegangen ist mit all seinen Einwohnern und Einwohnerinnen. Und mich hat jetzt gerade heute Morgen die 7. Folge so, also auch das Ende von der 6. Folge so sehr daran erinnert oder auch so, also hat das auch wieder irgendwie so gespiegelt, dieses, eben gerade war da noch ein Dorf, jetzt ist da nur noch Asche. Und das fand ich auch sehr, sehr realistisch und auch sehr beklemmend einfach, dass diese Gegenüberstellung von eben gerade war da doch noch und auch diesen Moment, der ist ja kein Moment der Nostalgie, sondern auch so ein Moment der Trauer und der Beklemmung, den du einfach empfindest, wenn du siehst, dass sich das innerhalb von Sekunden verändern kann und welche Macht die Natur in dem Moment da ja auch irgendwie ausgewirkt hat. Und jetzt aber eben auch nochmal der Kommentar, natürlich dadurch, dass diese Natur nicht von sich aus gehandelt hat, sondern angestiftet wurde, in dem Moment jetzt natürlich irgendwie von den Orks beziehungsweise von den Bösen. Aber das ist ja nicht zwangsläufig immer der Fall, ne? Also die Natur, oder beziehungsweise vielleicht doch, weil wir sind ja grundsätzlich einfach vielleicht die Bösen. Ne? Also so, die Menschheit.
Global gesehen auf dem Planeten.
Global gesehen ist die Menschheit, eigentlich sind wir die Orks der Erde.
Ja. Das war ja auch so ein, so eine der Sorgen, dass wir durch unsere Maschinen die Welt kaputt machen. Und also das war ja im Tolkien, im Herrn der Ringe, ist das ja nicht umsonst so eine Charakterisierung der Orks, dass die besonders gut darin sind, Maschinen zu bauen, die darauf ausgelegt sind, möglichst viele Menschenleben auszulöschen. Mhm. Also die Menschen in unserer Welt haben auch schon einige Ork-Traits, sag ich mal.
Mhm.
Ja. Aber von wegen, die Menschen machen immer alles kaputt. Ja, die Orks haben diese Flussbetten gegraben, aber wer hat den Schlüssel umgedreht? Ein Mensch.
Sind am Ende die Menschen, die Orks.
Ja, genau. Fragst du dich auch, jetzt, wo jetzt der Uruk-hai ausgebrochen ist und alles ist irgendwie verwüstet, also offensichtlich sind ja noch einige der Menschen am Leben, die sich am Ende von oder bei Folge 5 oder so den Orks angeschlossen haben. Meinst du, irgendeiner von denen denkt sich jetzt so, das sieht hier alles ziemlich scheiße aus. Wo bin ich hier reingeraten? Oder meinst du, die sind jetzt alle komplett so jetzt bis zum Ende und super toll, was ihr hier macht und genauso will ich das?
Ich glaube, dass da schon so ein Moment, dass es den Moment gibt, wo man sich dann umschaut und denkt, Moment, vielleicht, ich habe mir das anders vorgestellt. Ich habe mir das nicht so dreckig und heiß vorgestellt hier.
Ja. Es gibt ja das Konzept Sunk Cost Fallacy, also die Fehlvorstellung der investierten Kosten. Und das ist zum Beispiel der Grund, warum Leute beim Pokern auch mit schlechten Karten noch weiterspielen, weil sie sich sagen, ja, aber jetzt habe ich ja schon so viele Chips reingehauen in den Pot, jetzt muss ich weitermachen. Mhm. Und vielleicht war es auch so, dass so die Vorstellung, ja, aber jetzt habe ich ja schon meine Mitmenschen betrogen, jetzt habe ich hier ja schon extra jemanden umgebracht, um hier bei den Orks mit dabei zu sein. Und jetzt habe ich schon so viel aufgegeben und so viel investiert, jetzt muss ich einfach weitermachen. Könnte auch sein.
Naja, und die Frage ist natürlich auch, was passiert mit dir, wenn du jetzt zurückgehst? Also
Meinst du, Ada lässt dich nicht mehr gehen so einfach? Das ist ja, das erschüttert mich ja wirklich, denn der wirkte so wie ein netter Typ.
Ich find, der Ada kommt eigentlich ganz sympathisch rüber.
Mega.
Aber ich dachte jetzt aber auch, was passiert mit dir, wenn du jetzt halt irgendwie über die Berge so rüberkommst und zu den anderen Menschen wieder zurückkommst und so, Upsi,
also, hey.
Nein, ich hab mich geirrt. Ich weiß nicht, also es kommt wirklich,
ja.
Kommt wirklich auch drauf an, was da natürlich, also ich glaube, das sind die Gedanken, die dich dann in der Situation beschäftigen würden, oder? Also nicht nur dieses, komme ich hier überhaupt raus, sondern auch, habe ich überhaupt eine Chance auf der anderen Seite, jetzt noch akzeptiert zu werden, muss ich eventuell ganz alleine in der Wildnis jetzt leben, weil niemand rausfinden darf, dass ich einer von den Vollidioten war, die Ada unterstützt haben.
Wobei, man muss ja auch immer noch mal zugute halten, kann ja auch sein, dass unter denen welche auch wirklich nur waren, die einfach nur ihre Haut retten wollten, die so gesehen haben, okay, also wir sind halt nur so einfache Dorfbewohner, wir sind halt nur Bauern, wir sind keine Soldaten und da kommt ein Ork her, das gegen uns marschiert. Es ist jetzt nicht die heroische Entscheidung, aber im Prinzip ist es auch ein Stück weit nachvollziehbar. Aber im Tolkien-Universum geht es halt nicht um so graue Entscheidungen, sondern du musst dich halt zwischen Gut und Böse entscheiden. Und dann haben die sich leider für das Böse entschieden, diese Menschen.
Ja.
Ja.
Und er aber eben auch nicht zum ersten Mal, ne? Also da gibt es ja auch eine Tradition nochmal wieder in den Southlands, dass dass man sich da auf die andere Seite gestellt hat. Und die Frage ist aber natürlich auch, finde ich, dann trotzdem, wenn man sich einmal damit abgefunden hat, dass jetzt Asche und Feuer die neue Realität ist, ist es, kann man sich damit abfinden? Kann man dann trotzdem daraus ein Leben machen?
Hm. Bestimmt. Also die Menschen leben ja an den seltsamsten Orten und auch an den unwirtlichsten Orten, wo jetzt so jemand wie du oder ich sagen würde, nee, hier ist es mir zu kalt und zu windig, aber so, die Menschen schaffen es ja. Vielleicht ja, auch da. Ne?
Es gibt auch Leute, die in München wohnen und das kann ich auch nicht nachvollziehen.
Okay, es gibt auch Menschen, die in Berlin wohnen. So, stich zurück. Ich wohne ja gar nicht in, München. Ich wohne in Augsburg. Das ist so die Mischung aus Berlin und München.
So. Stimmt. Ja. Aber ja, also ich glaube auch, ich glaube fast, dass am Ende, dass die Menschen gar nicht mal, also so wie wir es jetzt eben aus dem dritten Zeitalter kennen, dass die Menschen gar nicht mehr so viel in Mordor vertreten sind, sondern dass die weiter in den Osten gehen, wo es dann vielleicht nicht die ganze Zeit irgendwie zwar bewölkt vielleicht ist, aber halt nicht alles mit Asche überstreut ist und jeder Baum brennt. Weil es gibt ja auch noch mehr Völker, die sich Sauron angeschlossen haben dann aus dem Osten und aus dem Südosten und die ja dann auch eben dann im dritten Zeitalter gegen Gondor Krieg führen immer wieder.
Und es gibt ja auch noch Teile von Mordor, die nicht verwüstet sind, sondern es gibt ja so eine Art Kornkammer in Mordor. Vielleicht werden da auch einige halt zwangsumgesiedelt, um dann da den Weizen anzubauen oder was auch immer man da anbaut, um dann die Ork-Armeen zu ernähren.
Ja.
Kann ja auch sein.
Ja.
Und dann ist es jetzt vielleicht auch nicht so doll, aber ich meine, dann hast du da deinen Daseinszweck.
Glücklich. Ja, kann ja sein, dass sie da glücklich sind. Also am Ende, ja, vielleicht war es okay für sie. Vielleicht war es eine okaye Entscheidung.
Möchtest du noch ein bisschen über Durin und Disa abnörden? Oder generell über den Storystrang im Durin. Nebelgebirge?
Ja, möchte ich. Ich möchte immer gerne über Durin sprechen. Ich mag Durin sehr.
Also wir haben ja, glaube ich, ich weiß nicht, ob wir das waren oder wo ich das gehört habe, dass irgendjemand hat ja mal gesagt, vermutlich werden sie den Durin, den Schauspieler, deswegen gecastet haben, weil der eben mit Elrond und mit Disa so gut funktioniert. Und da gab es ja wieder diese kleine Szene, in der Disa und Durins Frau und er sich so über den Durins Vater abgekotzt haben. Das fand ich auch sehr schön. Wir haben einfach eine gute Chemie, die beiden zusammen. Das passt sehr gut. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die Mann und Frau sind oder Zwergen Mann und Zwergenfrau sind.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch alle drei zusammen haben einfach eine ganz gute Chemie miteinander. Und ich muss auch sagen, dass ich dann, es gab ja schon viel Gerede auch darüber, was so die Dialoge angeht in Rings of Power, dass sie teilweise dann doch sehr hochgestellt klingen. Heißt das so? Hochgestellt? Hochtrabend? Gestellt?
Hochgestochen?
Hochgestochen klingen. Und dann finde ich es eigentlich immer ganz erfrischend, wenn dann dazwischen irgendwie Durin und Elrond und dieser vorbeikommen, die schon eher auch auf eine gewisse Art und Weise manchmal in sehr modernen Ton anschlagen. Weil ich finde jetzt auch zum Beispiel das jetzt aus der heutigen Folge, also aus Folge 7, was dieser zu ihrem Mann da sagt, dass am Ende des Tages der Vater halt irgendwann halt eben abdanken muss und halt irgendwie so rückwirkend irgendwie agiert, ja, also dass er halt irgendwie in die Vergangenheit schaut und nicht in die Zukunft, die Zukunft von Durin dem Vierten ist. Das fand ich irgendwo auf eine gewisse Art und Weise schon fast modern, wie sie das rübergebracht hat. Ging es dir da auch so?
Ja, schon, weil ja so traditionell sagt man ja so, okay, was denken meine Vorfahren und ich muss meine Ältesten stolz machen und sie emanzipiert sich dahingehend ein bisschen. Wobei, ich bin mir nicht ganz sicher, wie das so funktioniert, so die Zwergen Thronbesteigung, aber ich vermute mal, dass sich ja den Durin und Durin wieder versöhnen miteinander, oder? Was meinst du? Also ich glaube nicht, dass es so House of the Dragon mäßig wird, dass es da jetzt eine große Intrige gibt und Durin bringt seinen Vater um und besteigt dann den Thron. Das glaube ich eher nicht.
Hast du nicht schon im Tanz der Drachen unter dem Berg gehört?
Doch, da tanzt auch ein Drache, aber das ist erst später.
Kann schon sein, dass sie sich wieder, also ich kann mir aber ehrlich gesagt auch vorstellen, dass das auf dem Sterbebett passiert. Das ist doch auch so der Klassiker, dass dann auf dem Sterbebett auf einmal die Einsicht kommt, irgendwie so, ja, okay, ich habe jetzt alles dafür getan, dass deine Pläne nicht funktionieren, aber hier und jetzt drehte ich ab und jetzt darfst du. Das ist okay, mach. Ja.
Aber hat dieser nicht auch gesagt, dass Durin Brüder hat? Habe ich das richtig verstanden?
Ja. Mhm.
Ist jetzt, also wenn dann jetzt der eine, sage ich mal, in Ungnade fällt, ist dann nicht der nächste dann der Thronerbe? Also
die Frage ist, er heißt ja auch schon Durin.
Ah, Durin und Durin und Durin. Wie die mitten, also das muss ganz schön schwierig sein, so sich da anzusprechen, na, bei den Zwergen. Ich wollte noch auf was anderes zu sprechen kommen. Und zwar, wir sehen jetzt in der Folge 7 ja die Mithril-Ader. Also Durin setzt sich ja über den, oder so auf der Seite ist er so am vor sich hin meißeln. Und dann entdecken sie ja die Ader. Und ganz am Ende, so König Durin sagt, ja, ist mir doch egal, und schmeißt dann das Blatt da durch diesen Spalt hindurch und es segelt so nach unten und wir sehen eben, wie sehr oder wie weit sich das in den Berg noch hineinzieht. Und ganz unten dann fällt es ausgerechnet dem Balrog vor die Füße. Wie fandest du das denn eigentlich?
Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass die Balrogs irgendwann auftauchen, und zwar schon seit Folge 6. Ja, seit Folge 6. Und zwar, weißt du warum?
Nein.
Weil ich nämlich kurzzeitig verstimmt darüber war, nachdem Elrond und Durin darüber gesprochen haben. Also vor allen Dingen, nachdem Durin der Dritte sagt, nein, das ist zu unsicher. Wir schürfen jetzt nicht weiter nach Mithril, sonst fällt hier der ganze Berg noch ein. Und Durin dann sagt, aber es ist halt super wichtig für die Elben. Und die Elben sagen so, ey, wir brauchen das halt wirklich auch, um zu überleben. Und dann war ich kurz vor verstimmt über die Aussage von Gandalf, in der ja dann sagt, ja, die Zwerge haben hier zu tief geschürft.
Ja.
Und haben etwas
die Gier der Zwerge.
Haben wieder etwas zum Vorschein gebracht, was schon in Vergessenheit geraten war. Und ich denke mir nur so, Moment, weil offensichtlich, Gandalf, gut, du warst halt noch nicht da, deshalb weißt du das nicht. Aber das war gar nicht, waren gar nicht unbedingt die Zwerge, die das unbedingt machen wollten. Das war nicht die Gier der Zwerge, sondern es war wirklich auch unter anderem eben auch die Elben, die danach gefragt haben. Und die Zwerge haben dann aus einem Freundschaftsdienst das gemacht. Und eben genau wegen diesem ganzen Gedankengang habe ich damit gerechnet, dass früher oder später jetzt auch Balrogs auftauchen werden. Dementsprechend war ich nicht überrascht, als dieses Blatt darunter flog. Habe ich gedacht, okay, es gibt hier zwei Optionen. Entweder wächst da unten jetzt ein Baum oder da unten sitzt ein Balrog und denkt sich, wo kommt das Blatt her? Und es war zweite Option.
Aber er schläft nicht besonders fest, muss man mal dazu sagen. Also wenn die jetzt tatsächlich anfangen und diese Mithril-Erzader abzubauen, also ja, das Blatt ist eine ganze Weile gefallen, aber es wirkte doch nicht, also auf mich jetzt nicht so sehr, dass da eine große Entfernung war, oder?
Ja, ich glaube, das wird eine Rolle spielen. Das wird definitiv eine Rolle spielen, dass sich die Zwerge da auch gegen die Balrogs durchsetzen müssen, weil es gibt ja auch nicht nur einen Balrog, es gibt ja mehrere.
Ach, ist das so?
Ja, im dritten Zeitalter.
Ich dachte, Entschuldigung.
Im dritten Zeitalter ist nur noch, also treffen wir halt nur den einen.
Genau.
Aber Balrogs generell sind Teil gewesen, die sind schon von Morgoth, also von Melkor, sind die ja kreiert worden.
Genau, es sind verdorbene Maia, glaube ich.
Genau, und dementsprechend gibt es mehrere davon. Zumindest im ersten Zeitalter waren die im Krieg involviert.
Genau, aber so, ich habe das beim letzten Mal oder beim vorletzten Mal halt so so überflogen, dass die meisten von denen auch dann im ersten Zeitalter erschlagen worden sind. Insofern sind aber da wirklich noch so viele übrig, weiß ich gar nicht.
Denkst du, dass es nur noch dieser eine Balrog da unten ist, der dann ja, wieder einschläft?
Ja, denn was anderes haben wir ja nicht gesehen in den Herr der Ringe-Filmen. Anders gesagt, ich fände es etwas seltsam, wenn also da unten jetzt mehrere Balrogs sind und die Zwerge müssen sich jetzt innerhalb der Ereignissen dieser Serie mit einem Balrog herumschlagen und die sind ja krass gefährlich und dann erschlagen sie den Balrog und dann sagen sie so, wunderbar, so, zack, 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 das ist jetzt erledigt und jetzt wird hier weitergegraben und dann wecken sie noch einen Balrog auf, der dann endgültig ihnen den Rest gibt. Das fände ich ein bisschen too much, muss ich gestehen. Du nicht?
Ich habe jetzt mal gerade recherchiert. Also scheinbar sind die meisten Balrogs tatsächlich im Krieg gefallen, im ersten Zeitalter. Und offiziell, und da sind wir wieder jetzt natürlich in der Serie, offiziell gibt es im zweiten Zeitalter keine Balrogs. Also man kann sich nicht daran erinnern oder sie wurden nicht erwähnt. Und dann gibt es wirklich nur diesen einen Balrog, der noch da ist. Aber meine Theorie ist, dass mir das schon sehr zufällig vorkommt, wenn es so viele Balrogs gab, dass nur ein einziger überlebt hat und sich da unten in den Berg versteckt hat. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es noch andere gibt, die sich in anderen Bergen verstecken oder weiter im Osten sind. Also ich kann mir das einfach nicht vorstellen, dass nur einer davon irgendwie sich so random irgendwie in diesem Berg irgendwie versteckt hat. Und jetzt, warte, und jetzt wieder zu dem, was du gesagt hast. Du glaubst, dass sie nicht gegen den Balrog kämpfen werden in der Serie, weil...
Weiß ich nicht. Das würde sich für mich zu sehr doppeln. Und auch ein bisschen würde das ja dem widersprechen, dass das halt der andere... Durins Fluch ist. Aber ich meine, so wie ich das jetzt, gerade als ich das ausgesprochen habe, könnte man natürlich jetzt auch argumentieren, dass sie sagen, so, jetzt haben wir den Balrog erschlagen. Das ist ja das Schlimmste. Also ich meine, wie schlimm kann es jetzt noch kommen? Jetzt können wir auch weitergraben, weißt du? Ne? Aber
ich glaube auch nicht, dass sie gegen ihn gewinnen. Ich glaube, das ist der gleiche. Also das meinte ich gar nicht. Ich dachte jetzt nicht, dass die Zwerge den Balrog erschlagen. Weil ich glaube, die Zwerge sind nicht in der Lage dazu. Ich könnte mir aber weil ein Gandalf natürlich kämpft, also Gandalf ist einer von den Istari, einer von den Maia, so wie eben auch ein Balrog ein Maia ist. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn jetzt mehrere Elben zusammenkommen, dass die einen Balrog besiegen können. Also oder muss ja im ersten Zeitalter auch passiert sein.
Oder der Fremde kommt zu Hilfe. Man weiß es nicht, ne? Ich habe übrigens.
Das ist ja beim Fremden endlich, yes!
Ja, einen letzten Satz noch zum Balrog. Ich meine mich an ein Interview zu erinnern, das die Showrunner gegeben haben. Da wurden sie auch auf den Balrog angesprochen. Und ich meine, sie haben gesagt, vielleicht gibt es ja noch mehr. Insofern könnte es gut sein, dass es tatsächlich ein anderer Balrog ist. Wobei ich jetzt so von dem, wie es jetzt so auf mich wirkt, empfinde ich eher, dass das der gleiche Balrog ist, den wir auch in Herrn der Ringe gesehen haben. Aber gut, jetzt endlich der Fremde, ja. Der Fremde tut mal wieder Gutes, aber gleichzeitig auch irgendwie macht dabei wieder was kaputt. Also er verzaubert ja den Hain und die Bäume. Und irgendwie haben sie immer noch nicht, also die Haarfüße haben irgendwie immer noch nicht geschnallt, dass es nicht so gut ist, dem Fremden dazwischen zu funken. Ne? Mhm. Also die eine so, oh, es funktioniert und geht dann vor und dann fällt, dann habe ich so, pass auf, jetzt gleich fällt ein Ast auf sie drauf. Und was passiert? Genau, ein Ast bricht. Und also manchmal finde ich die Inszenierung ein bisschen, weiß ich nicht, also ein bisschen kitschig oder ein bisschen easy, weißt du?
Aber ich finde findest du nicht, dass es auch zu den Harfoots passt?
Sind die nicht super vorsichtig?
Ja, aber auch sehr naiv, oder?
Ja, okay. Ein bisschen doof sind die schon, ja, doch. Vielleicht
also
passt.
Ich finde, ja, nicht doof, sondern naiv halt irgendwie auch. Ich glaube, sie sind halt sehr fasziniert von Magie. Ich glaube, Magie zieht sie an.
Weiß ich nicht. Die sind halt so sehr auf sich bezogen. Sie sind so sehr, wir haben so hier unseren Pfad und den auf dem bleiben wir drauf und wer von dem Pfad abweicht, der wird aus der Gemeinschaft ausgeschlossen. Insofern wäre jetzt so meine Vermutung, dass sie sich vor Magie eher fürchten würden, weißt du?
Ja. Denk mal an die Hobbits und das Feuerwerk.
Da waren die sehr begeistert von.
Ja.
Ja.
Und auch wie sie auf Gandalf reagieren, wenn er immer kommt. Gandalf ist da.
Also in den Filmen, ich weiß nicht konkret, wie es in den Büchern ist, ehrlich gesagt. Da wird er auch schon, sage ich mal, so Gandalf wird so eher schräg angeguckt, weil er halt ein Fremder ist, der von außen kommt.
Sowohl als auch. Also die Kinder sind in den Büchern auch begeistert von ihm. Aber stimmt, die älteren Hobbits sind oft auch so ein bisschen skeptisch und ein bisschen misstrauisch irgendwie, wenn er kommt, bis auf Bilbo natürlich. Bilbo ist Fan.
Weil Bilbo und, halt cool ist.
Und dementsprechend ist Frodo auch Fan. das stimmt schon. Aber auf der anderen Seite, ich denke mir, also Feuerwerk und das, was jetzt im Moment gerade der Fremde so macht, wenn er dann halt eben irgendwie Sterne arrangiert irgendwie oder wenn er halt jetzt irgendwie versucht, irgendwie den Baum wieder zum Leben zu erwecken und zu heilen, das sind so magische Momente, die gerade weil sie auch irgendwo was mit Natur zu tun haben. Also Feuerwerk hat in dem Sinne ja auch was mit Natur zu tun, weil das halt irgendwie, es sind ja wie so Blumen, die du in den Himmel malst. Ja. Und ich glaube, da sind Hobbits und Harfoots schon sehr angezogen von und wollen dann genauer wissen, weil neugierig sind sie auch. Ich glaube, sie sind vorsichtig, sie sind naiv, aber sie sind auch neugierig.
Wie gefällt dir eigentlich, wie die Serie Magie darstellt, weil also um jetzt hier nochmal ein bisschen abzunörden, also ich hoffe, das stört euch nicht, aber ich glaube, genau dafür hört uns ja zu, die Magie in Herr der Ringe funktioniert ja ganz anders als zum Beispiel die Magie in Harry Potter. Offensichtlich. In Herr der Ringe ist die Magie mehr, also das funktioniert mehr so wie in der Bibel tatsächlich, nämlich über Sprache. Das heißt, Gandalf sagt zum Balrog, du kannst nicht vorbei. Und dadurch, dass er das gesagt hat, ändert er die Realität und der Balrog kann deswegen auch tatsächlich nicht vorbei, weil Gandalf das gesagt hat. Also so funktioniert die Magie. Es ist weniger, dass du sagst Hokus Pokus, Finimalokus, sondern natürlich nicht jeder kann das, also ein normaler Mensch kann das nicht, sondern wenn du eine gewisse Autorität hast, dann kannst du dadurch, dass du diese Autorität hast, die Realität durch deine Sprache beeinflussen. Sprache hat ja auch spielt eine große Rolle in der Tolkien-Lore. Ich meine, die Welt wurde durch Sprache beziehungsweise durch Musik erschaffen. Dementsprechend ist Sprache ja auch sehr wirkmächtig. Und hier wirkt es in der Serie schon eher so wie Beschwörungen. Weißt du, was ich meine? So Zaubersprüche, die du immer wieder und wieder wiederholen musst und dann passiert irgendwas. Also wie hat dir das denn gefallen, so als auch jemand, der sehr in der Tolkien-Lore drin ist?
Ich sehe es aber nicht nur als Sprache. Also die Welt, also Mittelerde und die Welt, so wie wir sie kennen, so wie man sie kennt in der Tolkien-Welt, wurde ja von Ilúvatar erschaffen und von den Valar. Und sie wurde ja ersungen.
Genau.
Also es ist nicht nur Sprache, sondern es sind auch Töne. Das ist ja auch nochmal was anderes und Töne sind was sind Töne? Vibration?
Ja.
Ne? Also so Vibrationen in der Luft.
Deswegen auch das Intro und, übrigens, ne? Das ja auch so mit Vibrationen gemacht wurde.
Genau. Und ich sehe die Magie aber auch als was nicht nur, du sagst es nicht nur, sondern du spürst es, weil du ja auch die Natur anzapfst. Also Magie bei Tolkien hat immer was mit Natur zu tun. Und was das Universum dir quasi gibt, also du biegst nicht einfach das Universum. So wie jetzt in Harry Potter ist es so, okay, wenn du den richtigen Spruch kennst und den richtigen Zauberstab hast und der Zauberstab hat dann noch den richtigen Chor da drin irgendwie, wie jetzt irgendwie eine Phönixfeder, dann funktioniert das, wenn du halt das Talent mitbringst. Ja, also wenn du diesen Skill der Zauberer hast. Und bei Tolkien ist es aber eher so, du beschwörst ja auf eine gewisse Art und Weise auch die Natur sich zu verändern für dich. Also du redest mit dem Universum, du schickst Signale an das Universum schickt Signale durch Vibrationen auch zurück. Deshalb vom Prinzip her kann ich das jetzt schon teilweise sehen, wobei wir ja jetzt auch noch nicht die größten magischen Momente erlebt haben.
Finde ich aber gut, weil die Magie in Herr der Ringe ist ja auch eher low-key. Also es sind nicht die großen Feuerbälle, die da durch die Gegend geworfen werden, sondern es sind ja eher so Beschwörungen. Und das passt ja eigentlich ganz gut, weil das ist ja genau das, was der Fremde macht. Er beschwört ja die Natur.
Ja? Genau, er redet mit der Natur und fragt, hey, hallo.
Wie wär's?
Wenn jetzt da, ist da irgendwas noch bei dir drin? Und deshalb fängt ja auch dieser Baum dann eben an so zu leuchten. Also er schaut eigentlich auch, was ist da noch drin in diesem Baum? Wie kann er die Säfte der Natur dort wieder reinführen? Also ich glaube, also so funktioniert das für mich und deshalb funktioniert das für mich auch ganz gut. Das unterstreicht aber auch, was wir ja irgendwie schon in unserem allerersten Podcast angesprochen haben, wer der Fremde wahrscheinlich ist.
Genau.
Nämlich?
Nicht Sauron.
Sondern einer von den Istari. Bin mittlerweile, also okay, kommen wir doch jetzt darauf zu sprechen, weil das ist ja eigentlich, das ist tatsächlich das, was mich jetzt in der letzten Folge am meisten umgewühlt hat. Was passiert da eigentlich? Wer ist der Fremde? Das finde ich schon die ganze Zeit, das ist mein schönstes Rätsel die ganze Zeit im Hintergrund irgendwie, abgesehen von den Sachen, die da ja so grundsätzlich passieren und die mich dann beschäftigen, ist ja das schönste Rätsel von dieser Serie, wer ist eigentlich der Fremde? Und dann jetzt ab Folge 5 auch, wer sind diese Frauen in den weißen Gewändern, die ihn suchen? Und wir wissen jetzt ja, dass diese Frauen aus Runen kommen, also noch östlich von Mordor.
Also wir wissen es, weil du in irgendwelchen Interviews das gesagt hast. Also es ist nicht du, sondern gelesen hast.
Ich habe das gesehen.
Genau, du hast es in dem Interview gesagt. Nein, weil du es gelesen hast in dem Interview. Wir wissen es nicht, weil es in der Serie gesagt wurde.
Genau, es wurde in der Serie nicht gesagt, aber es gibt ja eben auch Interviews und dann kann man manche Sachen auch im Internet nachlesen und finden. Also die Serienmacher haben schon bestätigt, dass diese Frauen aus Runen kommen. So, Runen ist östlich von Mordor, also von den Southlands, offiziell immer noch Southlands, bis 2 Minuten vor Schluss der Folge. Wir brauchen einen neuen Namen für dieses Land. Nein, okay, wir reden über Runen. Und also Runen gehört zu den Ländern, die mit Sauron kooperiert haben, so wie eben auch die anderen Länder weiter im Süden mit Sauron kooperiert haben. Und wir wissen was über die Istari. Und zwar eine Sache. Also die Istari sind die Zauberer, die auch nach Mittelerde geschickt worden sind. Die sind eigentlich laut Silmarillion und auch laut Nachrichten aus Mittelerde, sind die erst im 3. Zeitalter gekommen. Also wir wissen, dass Gandalf, Radagast und Saruman erst im 3. Zeitalter aufgetaucht sind. Es sind aber 5 Zauberer gewesen, also 5 Istari. Istari sind Maia, also quasi auch sind nicht überirdische Wesen, also gesegnete Wesen, die ähnlich wie die Valar auch nochmal älter sind und unsterblich sind im Vergleich jetzt zu den Elben, also quasi nochmal eine Stufe über den Elben, aber eine Stufe unter den Valar. Kompliziert, ist aber so. Und 5 davon gibt es und es gibt 2 blaue Istari. Und die 2 blauen Istari, das Einzige, was wir über sie wissen, ist, dass sie nach Osten geschickt worden sind. Also sie kamen an in Mittelerde und sind nach Osten gegangen. Und sie hatten blaue Mäntel an. So wie Gandalf der Graue und Saruman der Weiße, waren sie halt blau. Und Radagast der Braune. Unsere Theorie im ersten Podcast war ja bereits, dass dieser Fremde einer von den Istari ist, und zwar einer von den 2 blauen Istari ist, was insofern natürlich dann auch Sinn machen würde, wenn jetzt eben die Frauen aus Runen, oder wie ich sie nenne, Runis, wenn die nach ihm suchen und ihn dann vielleicht auch mitnehmen nach Runen, oder er noch was zu tun hat in Ruhen und sie auf ihn gewartet haben. Das würde für mich Sinn ergeben und schlüssig sein, eben auch aus dem Grund, weil wir ja wissen, dass die SerienmacherInnen nicht die Rechte hatten an Silmarillion oder an Nachrichten aus Mittelerde, sondern nur an den Anhängen und sich da halt einfach super viele Sachen dazu erfinden müssen. Und da haben sie natürlich ein richtig großes, breites, weites, interessantes Feld für sich, weil da wurde ja nicht so viel festgelegt.
Genau.
Stimmst du mir zu?
Das klingt alles sehr logisch. Ich habe noch mal kurz überlegt, ob dann vielleicht was sind diese Frauen, die so ein bisschen auch wie Priesterinnen so ein bisschen auf mich gewirkt haben, so mit so Ornamenten und irgendwelchen komischen Zeptern, mit denen sie da durch die Gegend laufen. Aber es sind ja nicht nur irgendwelche Priesterinnen, sondern sie können, also zumindest, na doch eigentlich alle drei, sie können sich teleportieren, weil sie sind, also erinnerst dich, sie sind da, Nori guckt einmal hin, guckt einmal weg und schwupps stehen sie direkt vor ihr, ohne dass man sie hört. Und die Haarfüßer haben ja, denke ich mal, auch sehr gute Ohren. Und sie können zaubern, zumindest die Anführerin von diesem Trio kann zaubern. Sie nimmt das Feuer aus der Fackel heraus. Das ist ja auch etabliert jetzt in der Serie, dass das eigentlich etwas ist, so das so das Böse deutlich macht, das Böse. Das Böse ist so böse, dass selbst Feuer nichts dagegen tun kann, und jetzt zündet dann die Wagen der Haarfüße an. Also offensichtlich können die zaubern. Also wer sind die und wie passen die auch so in diesen Kosmos hinein, den wir eben kennen? Weil, wie ich ja schon gesagt habe, Magie funktioniert ja im Herr der Ringe-Universum eigentlich ein bisschen anders, und das ist jetzt ja schon sehr mächtige Magie gewesen. Und die einzigen oder vor allem ist ja Magie mit den Istari verbunden. Deswegen so, sind das vielleicht irgendwie Istari? Aber nee, geht ja nicht, weil die Istari sind ja von den Valar auf die Welt geschickt worden, um den Menschen und den Elben und den freien Völkern Mittelerdes im Kampf gegen Morgoth, beziehungsweise nein, gegen Sauron zu helfen. Ja? Insofern, das glaube ich nicht, dass das die Istari sind. Hm. Ja, aber eben, wer sind das? Wir wissen es nicht, wir müssen uns gedulden. Und auch hier wieder ein neues Mysterium, was aufgemacht wird, und das macht die Serie gerne. Sie spielt eben mit geheimnisvollen Sachen, wo wir theorisieren können und dann uns in Zirkeln zusammenschließen und unsere Theorien austauschen können, und dann am Ende stimmt eine Theorie oder sie stimmt nicht. Ja, sehr spannend.
Gibt es irgendwas, was du unbedingt in dieser Serie sehen willst?
Das ist jetzt eine überraschende Frage. Mhm. Etwas, das ich unbedingt sehen will. Ja, also ich will sehen, wie die Ringe geschmiedet werden. Und ich will dann sehen, wie Sauron als Anatar, der Herr der Geschenke, dann die Elben, die Elben und die Numenora nicht verflucht, aber beeinflusst. Das fände ich spannend, wie sie das machen. Und dann will ich natürlich sehen, so Untergang von Numenor und so. Aber warum fragst du?
Nee, also ich habe, ich fand es ja grundsätzlich schade, dass wir im zweiten Zeitalter ansetzen, weil ich das erste Zeitalter eigentlich sehr interessant auch gefunden hatte. Auf der anderen Seite ist das erste Zeitalter eben im Silmarillion irgendwie so genau beschrieben worden, und dann bräuchtest du halt natürlich die Rechte da dran. Ja. Deshalb verstehe ich, warum wir da ansetzen. Ich hoffe halt immer noch, dass irgendwann in der Zukunft das erste Zeitalter auch nochmal verfilmt wird.
Was wahrscheinlich ja, sorry, dass ich da reingrätschen muss, also in absehbarer Zeit nicht der Fall sein wird, weil soweit ich das weiß, hat das Tolkien Estate, also die Nachlassverwalter von Tolkien, gesagt haben, nee, auf keinen Fall. Also das Silmarillion geben wir nicht raus.
Es ist echt traurig. Weißt du warum? Weil ich will Ungoliath einfach sehen.
Die böse Riesenspinne.
Ja, die Mama von Shelob.
Nun,
Das ist halt, ja, also, weil ich finde einfach diese Geschichte so geil, weil Ungoliath halt einfach alles aufisst, und irgendwann hatte sie so viel Hunger, dass sie sich selbst aufgegessen hat. Das ist halt so.
Ja, das kannst du halt schreiben, nicht, aber das in einer Serie oder in einem Film zu zeigen.
Ich will es sehen. Ich möchte es sehen. Ich möchte eine visuelle Interpretation dessen sehen. Hm. ansonsten, ich stimme dir dazu. Also auch dieses, wie Sauron, es schafft, tatsächlich die Elben und eben auch die Menschen zu bezirzen. Mhm. Glaubst du, dass Halbrand da eine Rolle spielt?
Ja, lass uns über Halbrand reden. Das hatte ich nämlich eh noch auf meinem Zettel. Also, ich bin nicht der Erste gewesen oder derjenige, der die Theorie aufgestellt hat, aber es gibt ja die Theorie, dass er Sauron sein soll. Und am Anfang fand ich das ziemlich albern, denn ich meine, so, was war da sein Plan? Ich bin hier auf einem Schiffswrack in der Mitte vom Ozean und dann hoffe ich, dass ich nach Numenor komme. Was für ein doofer Plan. Aber dann habe ich mir so gedacht, hey, also ich meine, erstmal natürlich wird er genauso wie ja auch der Fremde zu Beginn eben sehr widersprüchlich aufgeladen. Auf der einen Seite ist er irgendwie cool, auf der anderen Seite zeigt er eben auch so eine böse Seite und da haben wir im Podcast gar nicht drüber geredet, aber es gibt ja diese eine kurze Szene zwischen ihm und Galadriel, wo er ihr sagt, hey, wenn du Leute beeinflussen willst, dann machst du das so und so. Erinnerst du dich?
Hm.
Ja. Also das ist ja auch so sehr verdächtig. Das sagt jetzt, ein Aragorn hätte das nie gesagt, ja. Also ich habe ihn ja am Anfang mit Aragorn verglichen, und deswegen habe ich mir dann irgendwann gedacht, wie cool wäre das aus einer Storytelling-Perspektive, wenn er jetzt Sauron wäre. Das heißt, er ist die ganze Zeit mit Galadriel unterwegs und Galadriel, die ja diesen Hass und diesen Zorn auf Sauron hat und sie ist die ganze Zeit mit ihm unterwegs und weiß es nicht. Wie cool wäre das? Aber also es wird ja immer, wie soll ich sagen, nicht offensichtlicher, aber es gibt ja immer mehr Indizien dafür, dass er tatsächlich Sauron ist. Wie siehst du das denn? Also sagst du ja, es gibt immer mehr oder wie bist du da so?
Ich fände es sehr, sehr, sehr schlau, wenn er Sauron wäre, weil es ist ja, also das, was wir wissen, ist, dass Sauron verschwunden ist und wir wissen, dass er zwischenzeitlich wieder auftaucht und vor allen Dingen die Elben bezirzt und es wäre, also es ist natürlich eigentlich nicht so angelegt, dass es Galadriel ist, weil Galadriel ist laut Lore eigentlich diejenige, die ihn so ein bisschen hinterfragt, als er dann eben auftaucht bei den Elben. Und ich fände es akzeptabel, wenn man hier die Lore ändert. Und dadurch, dass wir Galadriel halt als eine von den Protagonistinnen von der Serie haben, dass sie auch eine derjenigen ist, die von Sauron direkt verführt wird. Weil das gibt ihr natürlich auch nochmal eine ganz andere Tragik. Weil sie sucht die ganze Zeit nach ihm. Und dann stolpert sie mehr über ihn und erkennt ihn nicht. Ich fände es für sie interessanter als für Halbrand selbst, muss ich sagen. Und sie ist aber natürlich eben, sie ist ja unsere Protagonistin am Ende, ne? Ja. Also sie ist eigentlich diejenige, um die Serie im Moment gerade irgendwie vor allen Dingen aufgebaut ist. Es gibt natürlich noch andere Protagonisten, aber sie ist vor allen Dingen die Protagonistin, wo wir am nächsten dran sind. Und diese Tragik, die finde ich toll. Und ich meine, sie ist am Ende ja auch eine der Ringträgerinnen, ne? Also sie trägt ja Nenya.
Ja.
Ursprünglich nicht für sie gemacht, ursprünglich nicht bei ihr gewesen, sondern bei ihr gelandet, aber also ich fände es nicht schlimm, wenn das geändert wird.
Vielleicht lass uns doch noch mal so ein bisschen zusammentragen, warum er Sauron sein könnte. Also auf der einen Seite ist eben etabliert worden, dass er stiehlt, also er geht den einfachen Weg aus Situationen heraus, also er stiehlt, er hat dieses Siegel gestohlen auf Numenor oder er verprügelt die Schmiedegesellen. Das ist ja schon mal irgendwie ein bisschen verdächtig. Dann ist er sehr gut mit dem Hammer. Also er ist ein guter Schmied offensichtlich, was ja auch so ein bisschen dafür spricht, weil Sauron ja dann später auch selber den einen Ring schmiedet. Und es ist auch ein bisschen verdächtig, dass hier ein hochwohlgeborener so gut mit der Schmiedekunst umgehen kann, was ja wirklich harte Arbeit ist. Und dann jetzt nochmal, was dazu kommt, Er ist verwundet worden, aber wir haben es nicht gesehen. Das ist auch sehr mysteriös. Also wenn etwas, es ist ja in der Serie, ist ja genauso wichtig, was wird gezeigt und genauso wichtig, was wird nicht gezeigt. Und also jeder weiß das, wenn eine Figur für tot erklärt wurde, aber wir sehen nicht, wie sie gestorben ist, ist es zu 90% so, dass die Figur noch am Leben ist. Und hier auch, wir haben nicht gesehen, wie er verletzt worden ist. Also wer weiß, vielleicht hat er das selber gemacht. Denn warum? Jetzt reitet, also auch ein bisschen albern, dass er auf der einen Seite so schwer verletzt ist, dass er unbedingt Hilfe braucht, aber auf der anderen Seite so wenig verletzt ist, dass er jetzt mal eben über den halben Kontinent nach Lindon reiten kann. Also er reitet ja jetzt mit Galadriel nach Lindon. Das Königreich liegt ganz im Westen, an den Westufern von Mittelerde. Und das ist ja genau da, oder Eregion ist es dann ja mehr, vielleicht kommen sie auch nach Eregion, das ist ja genau da, wo Annatar dann auftaucht. Das ist ja genau da, wo die Ringe geschmiedet werden. Insofern, das ist ja genau da, wo wir ihn dann quasi brauchen. Also schon sehr verdächtig, mal sehen. Ne? Mhm. Und er trägt ja noch dieses Säckchen mit sich rum, von dem wir ja auch nicht wissen, was es ist. Und vielleicht ist da ja etwas drin, was irgendwie ganz besonders wichtig ist. Vielleicht ist da etwas drin, was er dann den Elben schenkt. Also ich habe die Theorie im Internet gelesen, dass er da vielleicht irgendwie sich erkenntlich zeigen könnte, dass sie ihn geheilt haben. Und dass er deswegen da den Namen Annatar bekommt, wer weiß es. Also für mich...
Ja, Annatar heißt ja auf Sindarin oder auf Quenya, heißt es der Herr der Geschenke. Ne?
Genau. Also für mich wird es immer offensichtlicher, dass Halbrand Sauron ist, was, wie du es schon gesagt hast, also auf der einen Seite aus Sicht von Galadriel ein cooler Twist ist. Auf der anderen Seite wirkt er jetzt für mich nicht so wie das, also wie so das pure Böse, weißt du? So wenn ich mir jetzt Sauron vorstelle, denke ich jetzt eher nicht an Halbrand.
Also was Halbrand hat, ist dieser Blick. Der hat, und interessanterweise habe ich da mit Marco in seinem Podcast jetzt gerade drüber gesprochen, und zwar aber nicht über Rings of Power, sondern über Daemon von House of the Dragon, dass dieser Blick, der sich distanziert und der so ein bisschen amüsiert, die Welt betrachtet.
Ja.
Also das macht Halbrand nämlich ähnlich wie Daemon. Daemon. Oh Gott, ich bin schon nicht. Macht er das nämlich auch, also so als würde er so einen Schritt zurücktreten. Mhm. Und wir haben darüber gesprochen, dass Daemon nämlich immer lehnt, das hat Marco gesagt, dass er immer lehnt in jeder Szene. Und das macht Halbrand zwar nicht, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass er halt so, ja genau, er tritt einen Schritt zurück, betrachtet die Welt, ist so ein bisschen amüsiert über die Welt, distanziert sich davon total auch. Und hat wie so einen eigenen, also man kann quasi durch seine Augen fast sehen, dass er so einen Dialog mit sich selbst irgendwie hat, ne? Also so ein bisschen so, ach, schau sie dir an.
Ja.
Und das hat Halbrand definitiv auch, und deshalb kann ich mir das durchaus vorstellen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass Halbrand einer derjenigen sein wird, weil ich meine, wir mögen ihn erst im Moment, gerade wird er irgendwie als jemand etabliert, den wir eigentlich mögen. Vielleicht genau auch wegen seinem unterschwelligen Humor, dass er einer von den tragischen Figuren wird, die dann zu den Nazgul werden.
Genau, das ist auch eine Theorie, dass er einer der, dass er das der Anführer der Ringgeister werden könnte, weil in den Aufzeichnungen, in irgendeinem Brief von Christopher Tolkien oder vielleicht war es auch J.R. Tolkien selber, hat er gesagt, dass der Anführer der Ringgeister ein König aus Numenor sei oder ein wichtiger Mann aus Numenor. Insofern würde das dann ja so noch nicht passen, aber vielleicht kommt er ja nochmal zu Numenor zurück, wer weiß. Ja, was du mit dem Blick gesagt hast, also ja, stimmt, total. Der hat sowas, ich glaube, der kann, wenn er will, der Schauspieler kann sehr fies gucken. Wenn du das zum Beispiel mit Aragorn vergleichst, Aragorn hat so einen sehr weichen Blick, so sehr gütig. Und das hat Halbrand überhaupt nicht. Der hat sowas Fieses in seinem Blick.
Ich find's gar nicht, ich finde das im Moment gerade ist es noch nicht fies, sondern das ist eher so distanziert.
Spöttisch.
Ich würde es im Moment gerade noch als distanziert beschreiben, als etwas, Was auch so ausgelegt werden kann, dass natürlich, wenn er jetzt wirklich irgendwie dieses Schicksal hinter sich hat, dass er einer von denen war, die halt eben schon mal verführt worden sind und er diese Schuld mit sich auf sich geladen hat und mit sich trägt, dass er deshalb eben immer dieses alles erstmal irgendwie beobachtet. Er ist ein Beobachter, der noch nicht gleich sofort agiert.
Ja. Vielleicht, weil er erstmal abwägen muss, wie er jetzt am besten die anderen Leute manipulieren kann oder wie er das so drehen kann, dass es für ihn am besten ist am Ende. Wer weiß.
Ja.
Ja. Ja, was meint denn ihr? Also überzeugt euch jetzt unsere Argumentation? Glaubt ihr auch, dass Halbrand Sauron ist? Oder habt ihr eine eigene Theorie? Schreibt es uns doch gerne. Denn ich würde sagen, wir sind jetzt hier ans Ende gekommen. Und tja, jetzt nur noch eine einzige Folge. Also bin sehr gespannt, was jetzt kommt, weil so die große Schlacht, die haben wir ja schon, also in Anführungszeichen die große Schlacht, haben wir ja schon gesehen. Bin jetzt sehr gespannt, was im Finale jetzt noch groß gezeigt wird. Ja, weiß ich, Laura, wie du freust dich natürlich auf Folge 8, ist ja klar, ne?
Ich freue mich. Ich habe auch schon, ist kein Trailer, sondern so ein Mini-GIF gesehen, wo man eventuell Sauron sieht.
Also wird er doch schon in Staffel 1 enthüllt? Das wäre ja
vielleicht.
Was.
Oh. Eventuell, also man sieht auf jeden Fall, warte, jetzt muss ich nochmal.
Oder gucken. Ist das aus dem Prolog, wo er die Treppe runterschreitet?
Nee.
Okay.
Also man sieht die, der Teaser ist It is Time und man sieht die Silhouette.
Muss ich mal googeln, bin gespannt.
Ich bin auch sehr gespannt. Ja. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ja, also wie gesagt, ich gehöre zu diesen, ich weiß nicht, ob es wenige Menschen sind. Ich gehöre auf jeden Fall vielleicht zu diesen wenigen Menschen, die im Moment gerade Rings of Power sehr genießen und finden, dass das eine Serie ist, die ich auf jeden Fall weiter noch schauen möchte und mehr wissen möchte. Und im Moment gerade finde ich es richtig toll. Ich finde es toll inszeniert. Ich finde es richtig schön anzuschauen auch. Also jetzt auch gerade in der letzten Folge gab es ein paar Nachtszenen, die man auch gesehen hat auf dem Fernseher. Funktioniert ja nicht immer.
Ja.
Also es sieht am Ende ist es natürlich irgendwie so ein gepolischter Look, ne? Also es sieht künstlicher aus jetzt als bei House of the Dragon, aber man sieht was.
Ja, das ist ja auch nicht das Schlechteste. Ja, dann kannst du dich ja freuen, weil es wird ja mindestens 5 Staffeln geben, oder? Habe ich das richtig im Kopf?
Yes. Ja, ich glaube.
Ja, also da wird es noch ordentlich zur Sache gehen. Und das, was wir jetzt in der ersten Staffel gesehen haben, ist ja also wirklich Kinkerlitzchen verglichen mit dem, was da noch kommt. Und was da noch kommt, wird richtig, richtig episch. Also es bleibt spannend und wir können gespannt sein auf das, was uns da vorgezaubert wird. Dann würde ich sagen, war's das für dieses Mal. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns doch einen Kommentar da, schreibt uns eine Rezension bei Apple Podcast oder folgt uns bei Spotify. Vielen Dank fürs Zuhören, danke an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal. Diese Folge wurde dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da.